Ich fange dann trotzdem einfach mal an. Der Computer braucht gerade noch ein bisschen Zeit. Aber ich kann ja noch mal versuchen zu rekapitulieren, wo wir stehen. Ich habe versucht, Ihnen die Problematik philosophischer Ästhetik heute zu erläutern und hatte einleitend vor allen Dingen auf die spezifische Kombination des Anspruchs auf Geltung für jeden Menschen und auch auf Zugang für jeden Menschen und ästhetische Exzellenz oder ästhetische Avantgarde-Ansprüche, wie diese kombiniert sind. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das auch in der Debatte meines Erachtens ziemlich unterbelichtet ist. Alle ästhetischen Praktiken, so avantgardistisch sie sein mögen, haben einen Punkt, den wir in den 60er Jahren früher mit dem Begriff Vermassung gekennzeichnet haben. Das heißt, es bleibt nicht dabei, dass einige Avantgardisten Happenings veranstalten, sondern das geht in die kulturelle Praxis, nicht unbedingt die Alltagspraxis, vieler über. Ich meine, ich muss Ihnen nicht aufzeichnen, das Verhältnis von als solchen produzierten kommerziellen oder artistischen oder künstlerischen Filmen zu der Menge von Filmen, die wir alle tagtäglich produzieren. Na, inzwischen kann man ja sogar mit dem iPhone filmen, aber schon in den 60er Jahren war die Zahl der Filme, die die Menschen sozusagen selber filmten, ein Zigfaches der Produktion von Filmen. Man kann jetzt sagen, na gut, das ist bei Filmen, das ist ja keine Kunst. Aber wenn man ernsthaft sich das anschaut, zum Beispiel Malerei, da haben wir unter der Schicht der künstlerischen Malerei von etablierten und als solchen anerkannten Künstlern nicht nur eine breitere Schicht von Leuten, die es werden wollen und sich darum bemühen und denen es irgendwie nicht so richtig gelingt. Gerade in Berlin, glaube ich, gibt es da geradezu eine soziale Schicht, die das repräsentiert. Sondern wir haben auch, und zwar gilt das, glaube ich, mit einer gewissen Zeitverzögerung, versteht sich, für alle Zweige bildender Kunst oder Malerei, Amateure, Dilettanten, die nicht beanspruchen, als Künstler sozusagen an vorderster Front mitzumischen, sondern die tatsächlich nur den Anspruch haben, auf ihre Weise, in ihrer Sphäre das zu reproduzieren, nachzuahmen, zu zeigen, dass sie es verstanden haben und auch machen können, was die sozusagen als Kunst etablierte Malerei bereits vormacht. Ich bin sicher, es gibt da inzwischen auch gemalte Brillo-Boxen oder andere sozusagen Fundsachen. Es gibt auch das Objet Trouvé als Alltagskunst, die in diesem Sinne dilettantisch reproduziert und nachgeahmt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Realität von Kunst. Man hat da, glaube ich, zu sehr geschaut auf die Figur des Connoisseurs, sozusagen englischer Adel oder französisches Großbürgertum, der dann als Sammler sich zu seiner Kunst verhält. Natürlich, das ist eine wichtige Dimension der Realität von Kunst, aber derjenige, der als Amateur oder Dilettant sozusagen die Kunstpraxis sich nahebringt, indem er sie nachahmt, ist auch, glaube ich, eine massenhaft relevante Figur, die man nicht übersehen sollte. Ich sage das auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass in großen Teilen der philosophischen Diskussion über Ästhetik oder über Kunst diese beiden Tatbestände schlicht übersehen werden. Und das hat, glaube ich, verzerrende Auswirkungen auf die Begriffe, die man sich von Kunst macht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Ja. Na? Gut, also das wird dann gleich kommen. Das ist jetzt erstmal nur der Titel. Ich werde heute versuchen, diese Einleitung abzuschließen und den ersten Teil Ihnen vortragen. Gegenwärtig vorherrschende Konzeption einer philosophischen Ästhetik in den USA, Institutionalismus und Historismus, sowie deren Aufnahme durch Hermann Lübbe in Deutschland, wobei Hermann Lübbe sicherlich ein interessantes Beispiel ist, aber sicherlich nicht exklusiv, sondern eher zufällig, weil er eben in der Debatte entsprechend aufgetaucht ist. Also, historische Übergänge in der ästhetischen Praxis. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ästhetische Praxis ist ja ein Stück weit immer selbstgenerierend oder zumindest selbstbegründend. Deswegen ist auch die Vorstellung, es gäbe so etwas wie einen kontinuierlichen Entwicklungsgang der Ästhetik, sicherlich falsch. Man kann nicht sagen, bei Praxiteles war die Malerei noch primitiv. Wir haben zwar nichts von ihm, aber wir haben Beschreibungen. Und spätestens seit Jean Renoir ist die Malerei raffiniert. Ich glaube, das wäre einfach Unsinn. Man kann natürlich, sagen wir mal, in bestimmten Bereichen sowas wie Entwicklung feststellen. Es gibt eine Entwicklung der niederländischen Malerei. Es gibt eine Entwicklung, sagen wir, des Porträts in der Renaissance. Da gibt es eine kleine Entwicklung. Und es gibt sicherlich auch eine Entwicklung des Landschaftsbildes im 19. Jahrhundert. Kann man in jeder Galerie verifizieren, weil da gibt es immer genug Anschauungsmaterial. Aber es gibt nicht eine kontinuierliche Entwicklung der Kunst. Beginnt damit, dass diese Zusammenfassung als Kunst selbst etwas Modernes ist und, sagen wir mal, den Griechen das nicht unbedingt eingefallen wäre, Musik, Romane und Lyrik und bildende Kunst gewissermaßen als Ausformung von ein und demselben zu begreifen, außer vielleicht platonisch etwa auf die Wahrheit bezogen oder ähnliches. Da gibt es dann Brücken. Sondern dieses eigentümliche Feld Kunst, der dann als Reflexionsform die Ästhetik entspricht, wobei das ganz schwierig ist, weil Ästhetik ist auch die Praxis. Wir haben das ja schon diskutiert, Aesthetics oder Ästhetik ist im Französischen und im Englischen halt auch die Kunst des Schönmachens, also Make-up und alles, was damit zusammenhängt. Also, die ästhetische Praxis hat eine unvorhersehbare und unkontrollierbare Dynamik von Aufnahme und Bruch. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, gegenüber allen evolutionistischen Vorstellungen festzuhalten. Dann gibt es noch zu den Übergängen in der Kunstpraxis dass die Debatte um Moderne und Postmoderne, auf die ich hier eingehen wollte, da gibt es einen Bruch mit der Tradition, auch mit der Tradition der Moderne und einen beginnenden Polyzentrismus, das heißt von unterschiedlichen Perspektiven, die dann auch koexistieren, wird die Moderne teils fortgesetzt, teils reflektiert, teils kritisiert. Dazu wollte ich erinnern an Konzepte wie große Krise. Da sind wir dann eher in der Geschichtsphilosophie. Das will ich jetzt hier nicht vertiefen, weil wir dann uns verfranzen könnten. Wobei ich da das Konzept der Scheinbifurkation einbringen möchte. Das ist der Systemtheorie entlehnt, der Theorie komplexer Systeme. Die entwickeln sich und da gibt es dann plötzlich Momente, in denen öffnet sich eine Abzweigung, entweder da lang oder da lang. Und wenn man die eine Abzweigung nimmt, dann sind alle anderen Möglichkeiten anders, als wenn man die andere Abzweigung nimmt. Und es spricht einiges dafür, das sozusagen auch geschichtsphilosophisch anzuwenden. Und ich wollte deutlich machen, dass die großen Krisen des 20. Jahrhunderts, ich habe ja mal probeweise eingeteilt, 1917 bis 36 und 36 bis 75, da könnte man länger drüber reden, werde ich aber jetzt nicht machen, haben den Gedanken und die Möglichkeit und die Suche nach einer wirklichen Bifurkation motiviert. Das ist ganz deutlich. Also es gibt auch dann in der Literatur entsprechende Aussagen über Weichestellung, über Alternativen. Es gibt eine ganze sozusagen Metaphorik der Alternativen in den 60er und 70er Jahren. Es gibt aber auch entsprechende Diskussionen über Alternativen in den 30er Jahren. Und demgegenüber würde ich jetzt stark machen den Gedanken, dass wir es dort im Rückblick betrachtet mit Scheinbifurkationen zu tun hatten. Das heißt, es wurde eben nicht eine Richtung gewählt, sondern es wurde versucht oder es wurde erfolgreich erreicht, dass tatsächlich eine Kontinuität der gesellschaftlichen Entwicklung durchgesetzt werden konnte. Wobei das natürlich schwierig ist, weil man könnte auch sagen, jeweils die Herrschenden haben sich durchgesetzt und insofern hat sich die eine Seite der Alternative durchgesetzt. Aber wenn man dann die folgenden Prozesse genauer betrachtet, dann findet man in jedem Fall, dass die durchgesetzte Alternative die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt war, Elemente der überwundenen Alternative aufzugreifen und zu integrieren. Also insofern spricht einiges für dieses Konzept der Scheinbifurkation. Die Frage ist natürlich, hat das was mit der Geschichte der modernen Ästhetik zu tun? Ich denke schon, weil auch dort gibt es dieses Spiel von Alternativen, Entscheidung und dann anschließender Versuch, diese Entscheidung quasi wieder zu relativieren und fast rückgängig zu machen. In diesem Kontext würde ich das Konzept der Postmoderne einordnen, wie es bei Ho, Foucault, Barthes und Derrida und Irigaray entwickelt worden ist, wie Lyotard es aufgegriffen hat, der sozusagen für das Zeitalter nach der Scheinbifurkation den Charakter des Neuen und der Verabschiedung betont hat. Ich denke, hier kommen wir in ganz schwierige Fahrwasser, nämlich in das Fahrwasser einer Fixierung der Moderne auf so etwas wie, das gibt es ja inzwischen auch als Begriff, der klassischen Moderne. In der Malerei würde das irgendwie Impressionismus und Expressionismus sein, vielleicht noch mal ein bisschen verlängert zu Picasso und sozusagen vergleichbaren Zuspitzung und Weiterentwicklung. Das ist aber, denke ich, eine Sackgasse. Denn das impliziert, dass diese Moderne ihrerseits in einem Verhältnis des Bruches, und zwar des völligen Bruches, zu der Neuzeit ist. Wobei die Schwierigkeit ist, dass im Deutschen wir ohne Problem zwischen Neuzeit und Moderne unterscheiden können. Das geht im Englischen und Französischen so nicht. Also da müsste man terminologisch im Englischen und Französischen überhaupt erst nachrüsten, um diese Unterscheidung so machen zu können, obwohl sie natürlich dort auch im Hintergrund eine Rolle spielt. Ich will sagen, wo es schon so schwierig ist, die Moderne klar in ihrem Bruch und Kontinuität von der Neuzeit abzugrenzen, ist es genauso schwierig, das ist jetzt meine These, die Postmoderne von der Moderne abzugrenzen, weil sie in zentralen Punkten Motive, Begriffe, Orientierungen der Moderne aufgreift. Und es gibt noch ein Problem mit diesem Begriff der Moderne, wie ihn die Postmoderne voraussetzt. Das ist das Problem des Eurozentrismus. Sowohl die Neuzeit als auch die Moderne sind modellhaft und dann mit entsprechendem Geltungsanspruch Konzepte, die an der europäischen Entwicklung untermauert, stofflich gefüllt und entwickelt worden sind. Was bedeutet das aber aus chinesischer Perspektive? Die chinesischen Modernisten, die es ja gegeben hat, auf die wir auch noch zurückkommen, haben ganz dezidiert behauptet, dass es eben auch in China einen Sinn macht. Könnte die entsprechende Diskussion auch für Lateinamerika, für Afrika, für die arabische Welt, für Indien oder für Japan oder Korea führen? Das will ich jetzt gar nicht tun, aber ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass das Problem dieser eurozentrischen Engführung des modernen Begriffs, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass man diese Verabschiedung der Moderne durch die Postmoderne plausibel fand. Demgegenüber will ich betonen, dass auch in der Postmoderne zentrale Bestimmungen der Moderne noch maßgeblich und gültig sind. Und da will ich natürlich jetzt versuchen, meine Vorstellung der gemeinsamen Grundlage von Neuzeit, Moderne und Postmoderne kurz zu skizzieren, die ich erläutern will an dem Begriff der modernen Herrschaftsverhältnisse. Moderne Herrschaftsverhältnisse im Unterschied zu prämodernen Herrschaftsverhältnissen, diejenigen, die in meinen Vorlesungen waren, werden wissen, was jetzt kommt, oder sind dadurch spezifisch bestimmt, dass sie sachlich vermittelte Verhältnisse sind und nicht mehr personengebunden. Das lässt sich sehr schön exemplifizieren an der Geschichte des Gedankens der konstitutionellen Monarchie. In den Niederlanden, in Großbritannien, in Schweden, in Dänemark ist die Vorstellung gültig, dass, die sich etwa in Hegels Rechtsphilosophie findet, dass man als Repräsentant des Staates eine Person braucht. Ja, der König hat zwar nur noch, wie Hegel sagt, die Punkte auf das I zu setzen in den offiziellen Dokumenten und alles andere machen die zuständigen Instanzen, aber es ist immer noch der König oder die Königin, ja, eine bestimmte Person. Und dagegen haben wir dann die republikanischen Situationen, in denen diese Person auswechselbar ist. Auch dort gibt es den Präsidenten, Obama oder demnächst Macron. Der ist dann für diese Zeit die Person, die der oberste Repräsentant und auch sozusagen der letzte Entscheider im Staate ist. Aber er ist auswechselbar. Und sobald er nicht mehr Präsident ist, deswegen habe ich Obama und nicht Trump gesagt, ist er nur ein reicher, einflussreicher Mensch. Aber nicht mehr Repräsentant des Staates. Während der sozusagen personale König war eben und ist König in der Regel auf Lebenszeit. Also das Könige zurücktreten können und dann der Nachfolger eintritt, ist schon eine neuere Entwicklung. Diese Art, persönliche Herrschaftsverhältnisse versus sachlich vermittelte, sachlich definierte, die Verfassung, die eben definiert das Verfahren, nachdem das jeweilige Staatsoberhaupt ausgewählt wird und die Amtszeit und was passiert, damit er das Amt nicht mehr innehat. Das sind dann sachlich vermittelte Verhältnisse. Und ich denke, diese sachlich vermittelten Verhältnisse, natürlich liegt die ausführlichste Analyse dieser sachlich vermittelten Verhältnisse in Marx' Analyse der Ware vor, wo eben die Waren sich zu ihrem Wert austauschen, ohne dass dafür irgendein Wille oder irgendein persönlicher Beitrag vorausgesetzt wird. Die Personen tauchen erst auf, wo es darum geht, die Waren zum Markt zu tragen, im Kapital. Und diese Differenz, dass die Verhältnisse als sachliche Verhältnisse definiert sind, was nicht ausschließt, dass es Herrschaftsverhältnisse sind. Das Kapitalverhältnis ist ein Herrschaftsverhältnis, aber eben ein modernes Herrschaftsverhältnis, wo nicht der Kapitalist oder die Kapitalisten herrschen, sondern das Kapital und der Kapitalist und die Kapitalisten nur dessen persönliche Träger, Funktionsträger oder wie Marx auch sagt, Charaktermasken sind. Das ist der Gedanke, und der ist auch da an Marx sozusagen abgelesen, dass man tatsächlich grundlegend moderne von vormodernen Herrschaftsverhältnissen unterscheiden muss. Und in diesem Sinne, dass wir es auch in der Postmoderne nicht mit personenbezogenen ästhetischen Effekten zu tun haben, trotz Beuys und Warhol. Aber Beuys und Warhol sind eben nicht selber sozusagen das Kunstereignis, das sie inszenieren, sondern sind diejenigen, die das Kunstereignis inszenieren. Und insofern erfüllen sie diese Definition des Funktionsträgers. Und das ist, glaube ich, für moderne Kunst von zentraler Bedeutung, dass der Künstler nicht, wie das auch gedacht worden ist, sozusagen als quasi natürliche Eigenschaft eines Genies Kunst schafft, das ist eigentlich ein prämoderner Gedanke, sondern dass der Künstler als Inszenierer von etwas als Kunst, natürlich macht er auch etwas und schafft auch etwas, aber er inszeniert es auch als Kunst. Und man sollte vielleicht bei den berühmten Objet Trouvé, also der Brillo-Box oder Duchamps verschiedenen Beispielen nicht vergessen, es wird nicht irgendein Stein gefunden oder ein Schneeball oder Entschuldigung, eine Schneescholle, sondern es werden selber wieder Objekte gefunden, die Resultat von in der Regel industriellem Design sind. Und natürlich gibt es zwischen der Brillo-Box, die so im Regal steht, und der Brillo-Box, die Andy Warhol dann abgemalt hat, einen Unterschied. Aber dadurch, dass Andy Warhol sie abmalt oder ins Regal stellt und als gefundenes Objekt, als Kunst deklariert, wird es Kunst. Dieser Akt, der ist quasi ein Akt der Ernennung. Aber es ist in Wirklichkeit ein Akt des Hineinziehens ins neu konstituierte ästhetische Feld. Und das ist das Spannende. Das ästhetische Feld kann beständig neu konstituiert werden. Und die Avantgarde der jeweiligen Kunst besteht darin, ist darin tätig, das ästhetische Feld in diesem Sinne immer wieder neu zu erfinden, neu zu konstituieren. Und dann würde ich allerdings hinzufügen, dass das dann aber auch entsprechende Massenpraktiken nach sich zieht. Also wir haben alle inzwischen unsere Objet Trouvé in irgendwelchen Regalen stehen, die wir irgendwo entnommen haben und als bedeutend, jedenfalls für uns und in unserem Familienkreis, inszenieren. Also ich denke, das ist plausibel. Aber das ist der grundlegende Zug der Moderne und der gilt natürlich auch für die Postmoderne. Das ist eigentlich der zentrale Gedanke, den ich jetzt stark machen wollte. Ich muss sehen, dass ich ein bisschen durchkomme. Wenn wir sagen, es gibt eine klassische Moderne, seit Rimbaud, Picasso, Joyce, Schönberg, Eisenstein und Brecht. Dann haben wir eine die Autorschaft ausweitende, reflexive und zunehmend digitalisierte Phase der Modernität seit den 1960er Jahren. Ich habe hier jetzt nochmal eine Liste zusammengestellt aus sozusagen Internetlektüren, Concept Art. Es gibt die Rede von der Malerei nach dem Ende der Malerei. Es gibt die digitale Musikrevolution. Es gibt die These von literarischen Revolutionen, von Film after Film. Und ich denke, man könnte hier Andy Warhol, Jean-Luc Godard und Joseph Beuys durchaus als Exempel zitieren. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass Kunst eine spezifische Warenform annimmt. Die Kunstware ist keine gewöhnliche Ware. Ihr Wert gehorcht, ihre Wertbestimmung gehorcht anderen Gesetzmäßigkeiten. Aber sie ist eine Ware. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit können wir auch zum Beispiel, was vorhin so ein bisschen wuschig war, die Amateurs- oder Dilettantenkunst, die Kunst imitiert, von der wirklichen Kunst trennscharf unterscheiden. Die Amateurs- und Dilettantenkunst ist keine Ware. Sie wird nicht zum Verkauf hergestellt. Na, man kann sie dann schon mal irgendwann auf dem Trödel finden, das ist sicherlich klar. Aber die Kunst, die als Kunst produziert wird, wird gleichzeitig als Ware hergestellt und hat einen Preis. Natürlich ist es schwierig, wie dieser Preis sich bestimmt und was für ein Wert dahinter liegt. Alles schwierige Fragen, aber das ist klar, dass es sich um eine Ware handelt. Dann ist natürlich die weitere Frage, wir haben jedenfalls in der Massenkultur und ich denke auch in den Avantgarden inzwischen eine Globalisierung. Wir haben auch einen Weltmarkt für Kunst. Ich meine, das Beispiel Ai Weiwei, Berlin, Beijing, Paris, London, New York und San Francisco ist, glaube ich, da ziemlich schlagend. Und deswegen denke ich, es gibt auch heute so etwas inzwischen wie eine globale Avantgarde. Das war wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht so. Sondern da gab es eine französische Avantgarde, dann gab es eine deutsche Avantgarde, die hat auf die französische geguckt, das schon. Aber dass die französische Avantgarde so etwas wie eine Weltavantgarde war, das galt nicht unbedingt. Sicherlich Figuren wie Picasso hat sowas wie eine Weltavantgarde antizipiert. Aber ich glaube, er gehörte trotzdem doch in den nationalen Zusammenhang der französischen Avantgarde. Ich habe das Exempel Ai Weiwei jetzt gerade schon angesprochen. Hier wird es dann relevant, den chinesischen Hintergrund zu rekonstruieren. Und dazu habe ich in einem neueren deutschen Forschungsprojekt einen interessanten Hinweis gefunden. Aus diesem Grund betont das Projekt die These von den Alteritäten, also den unterschiedlichen ästhetischen Formen der ästhetischen Modernität, die aus einer Vielzahl von wechselseitigen Einschreibungs- und Aktualisierungsprozessen entstehen, gegenüber den Vorstellungen einer einzigartigen Erfahrung der Moderne, die hegemonialen westlichen Modellen folgen würde. Oder kultureller Singularitäten, die die verifizierbare und analysierbare Kontaktpunkte und Interaktionen nicht haben würden. Die Analyse der philosophischen Praktiken konzentriert sich auf zentrale Texte, vor allen Dingen einiger Intellektuelle aus der chinesischen Republikzeit, also 20er Jahre, Zhang Dongsun, Liang Qiaqichao, He Lin, Feng Yulan, Hu Shi, Liang Shuming, Xiong Shili und ICQ. Ich entschuldige, bitte um Entschuldigung für die falsche Aussprache. Und diese werden dann untersucht als im Hinblick auf ihre Fassung der Zeit, weil das ist ein Projekt zur Zeitkonzeption, und werden untersucht als unterschiedliche Alteritäten der Moderne. Ich glaube, das ist ein sehr produktiver Ansatz. Moderne ist also etwas, was nicht sozusagen im Westen erfunden und dann gewissermaßen weltweit implementiert wird, sondern Moderne ist ein Ansatz, und das macht dann auch die Postmoderne unter dem Gesichtspunkt der Moderne analysierbar, der in beliebigen oder fast beliebigen Kontexten aufgegriffen und wiederholt werden kann. Das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke. Das heißt, wir haben zu leisten, die Analyse der eigentümlichen Bestimmung des Kunstwerkes als Kunstware und des ästhetischen Feldes und der herrschaftlichen Voraussetzungen. Das Kunstwerk ist immer Gebrauchswert für andere, sonst könnte es keine Ware sein. Das impliziert die Öffentlichkeit der Kunst. Wert und Preis des Kunstwerks als Ware werden nicht bestimmt von der faktischen Verausgabung von Arbeitskraft, sondern von einem spezifisch zu analysierenden Prozess der künstlerischen Wertproduktion, die nur gilt, das kann man sozusagen analog sagen, in ihren gültigen und tatsächlich kunstproduzierenden Formen. Also die Formen, in denen es scheitert oder in denen es gar nicht intendiert wird, wie in der dilettantischen Kunst, die gehören von vornherein nicht dazu. So wie bei Bestimmung des Warenwerts irgendwann die Produktion mit sozusagen veralteten Produktionsmethoden und veralteten Maschinen nicht mehr in die Wertbestimmung eingeht. So ist die Kunstware, glaube ich, wie immer man dann ihren Wert genauer bestimmen will, bestimmt von den Avantgarde-Praktiken und Avantgarde-Produkten. Das heißt, in der Kunst steckt etwas drin, in der Kunstpraxis, was einerseits die Warenform übernimmt, insbesondere auch die Loslösung der Warenform von allen konkreten Zusammenhängen, Kontexten und Gebrauchswerten. Man braucht irgendeinen Gebrauchswert, richtig? Aber welchen? Das ist eben nicht in der Warenform bestimmt. Und eine ähnliche Abstraktifizierung, man könnte auch sagen Befreiung aus den Zusammenhängen, findet in der Kunstware statt. Indem sie aber sich, das ist jetzt sozusagen mein spekulativer Gedanke hier, indem sich aber die Kunstware aus all diesen Zusammenhängen herauslöst, antizipiert sie tatsächlich so etwas wie Befreiung. Und das macht ihr sozusagen andauerndes Faszinosum aus und macht die Kunstware tatsächlich immer wieder attraktiv, und zwar in allen ihren Formen, und produziert dann auch immer wieder, das wäre jetzt sozusagen meine Zusatzthese, ein Phänomen des Dilettantismus. Auch die Pop-Art hat ihre Dilettanten hervorgebracht. Ein bisschen Verzögerung, aber es hat stattgefunden. Und auch die Concept-Art und so weiter und so fort finden inzwischen auch dilettantische Nachahmer und Fortsetzer. Also das ist, glaube ich, eine kleine Entdeckung, dass man eben die Avantgarde-Praxis auf den dahinterliegenden Zusammenhang des Dilettantismus und Amateurismus bezieht, ohne den sie nicht existieren würde. Sie produziert ihn zwar, aber sie muss ihn produzieren. Wenn es ihr nicht gelingt, dann gibt es ernsthafte Probleme. Das heißt, Initiativen der Kunst haben immer einen Resonanzraum in der ästhetischen Praxis der Menge der Vielen. die Bedeutung des Dilettantismus bzw. Amateurismus beziehen sich eben darauf, dass eine zumindest partielle Befreiung offenbar eine Reproduktionsbedingung moderner Subjektivität ist. Ich beziehe mich darauf, dass mit der Entwicklung moderner bürgerlicher Subjekte in England im 17. Jahrhundert die Gedanken von Sports und Hobbyhorse, also Sport und Hobby, auftauchen. Ich habe schon zitiert, wo ist mal, glaube ich, Isaac Walton, The Complete Angler, der sowas wie ein Handbuch des Angelsports 1680 ungefähr produziert hat. Und der ist gewissermaßen nur die Speerspitze einer breiten Entwicklung. Und ich denke, das ist begrifflich so zu fassen, dass hier eben in der Praxis der Selbstvervollkommnung als Dilettant oder Amateur tatsächlich so etwas wie Befreiung, Sinnfindung, Erfahrung des schönen, guten, wahren, um die drei Transzendenten der Tradition zu nennen, realisiert werden konnte. Und demgegenüber wäre dann die Funktion der Avantgarde so zu bestimmen, dass sie immer wieder neue Kunsträume für die Menge der vielen eröffnet, die dann in einer imitierenden und konsumierenden Praxis, also ich meine, Sie kennen das auch aus der Musik, die Zahl derjenigen, die Musik hören, ist natürlich riesig, aber die Zahl derjenigen, die Musik machen, ohne die Intention zu haben, Musiker zu werden und auch ohne die Illusion zu haben, sie könnten Musiker werden, ist auch beträchtlich. Also in dem Maße, wie Gesellschaften reicher werden, wächst diese Praxis des Dilettantismus. Es gibt es als Volkspraxis und das muss ja auch nicht richtig teuer sein. Also mit einer Blockflöte kann man schon einiges machen oder mit einer Klampfe. Also von da aus ist auch hier zu betonen, dass die Kunstpraxis, die imitierende Kunstpraxis der Menge der vielen, eine nicht zu übersehende reale Grundlage auch für die Praxis der Avantgarde ist. Und das ist mir ganz wichtig, es falsch wäre zu sagen, also diese Kunstpraxis der Menge der vielen ist gewissermaßen Lederhosenband borniert. Das heißt, die machen nur das, was so Volkskunst im Lederhosen, wie heißt das, Stadel, im Fernsehen so vormacht. Das ist einfach falsch, empirisch falsch. Leute, insbesondere Jugendliche, machen alles das, was irgendwie ästhetisch en vogue ist. Die machen keineswegs nur sogenannte Volkslieder oder nur sogenannte Volkskunst. Ich sage hier bewusst auch sogenannte, weil das sind Konzepte, die eine falsch verstandene Romantik transportiert hat, produziert und transportiert hat. Das heißt, wir müssen uns auch immer versuchen, darüber klar zu werden, was ist die Funktion des ästhetischen Feldes in modernen Gesellschaften. Sie können natürlich sagen, jetzt kommt der Wolf wieder mit der Politik. Klar, aber das scheint mir auch schon so zu sein, dass ästhetische Praxis immer schon ein Element von Befreiung und freier Tätigkeit realisiert und nicht nur antizipiert. Und natürlich heißt das auch, dass in befreiten Gesellschaften die ästhetische Praxis nicht verschwindet, sondern zur Selbstdarstellung freier Tätigkeit immer wieder eine Ressource bleibt. Von hier aus, denke ich, könnte man dann auch plausibel machen, ein nicht-elitäres Kriterium zur Unterscheidung von Kunst und Kitsch. Kunst ist alles das, was diesen Bezug zu einer Perspektive von Befreiung hat und wahrt. Und Kitsch ist alles das, was gewissermaßen das ästhetische Vergnügen umfunktioniert zu einer Motivierung für Unterwerfung. Ich glaube, da könnte man ganz gut mit operieren. So, das war jetzt Einleitung. Jetzt komme ich zum ersten Teil. Gegenwärtig vorherrschende Konzeption einer philosophischen Ästhetik. Ich unterscheide hier einen weichen Institutionalismus, Dento, einen harten Institutionalismus, Dickey, und einen neueren Historismus in den USA und beziehe das dann nochmal auf Hermann Lübbe in der BRD. Hier, das ist wahrscheinlich nicht zu lesen, oder? Das geht es gerade noch. Lese ich Ihnen einfach mal vor. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten zunächst Philosophen wie Morris Weitz zu zeigen versucht, dass eine Definition von Kunst aus prinzipiellen Gründen, nämlich aufgrund des unabschließbaren Wandelbarkeit der Weisen ihres Erscheinens, nicht gegeben werden kann. Was natürlich logisch betrachtet Unsinn ist. Auch das Wandelbare kann man definieren. Das ist zum Beispiel als Wandelbares. Also, aber die hatten eine bestimmte Vorstellung dabei und das werden wir noch versuchen zu erschlüsseln. Weitz' Bestimmung der Kunst als offener Begriff, Open Concept, kann man als Versuch betrachten, der zeitgenössischen modernistischen Kunstpraxis einer beständigen Verschiebung der Grenzen der Kunst theoretisch Rechnung zu tragen. Dann habe ich hier, das brauchen wir jetzt nicht vorzulesen, sozusagen eine Bibliografie eingefügt, sodass Sie diese Debatte nachvollziehen können, wenn Sie Lust haben. Angesichts dieser Verwicklungen ist der Ansatz einiger Philosophen erfrischend, endlich den metaphysischen Ballast, den die Diskussion um die Kunst nach wie vor mit sich herumschleppt, entschlossen abzuwerfen. Das sagt eine Ausstellungsmacherin, aus der Motivierung einer Ausstellung ist das entnommen, und den kulturellen Tatsachen ins Auge zu blicken. Es sind sogenannte Institutionalisten wie der US-Amerikaner George Dickey und im deutschsprachigen Raum Hermann Lübbe, die alltägliche Plausibilität im Umgang mit der Kunst zu der schnörkellosen philosophischen These gesteigert haben, dass Kunst das ist, was im Museum ist. Und diese sozusagen philosophische Musealisierung der Kunst ist natürlich eine Reaktion auf eine vorher zu beobachtende Sakralisierung der Kunst. Man hat von der Kunstreligion gesprochen, in Bezug auf das deutsche Bildungsbürgertum des 19., insbesondere des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und ich denke, darauf werden wir zurückkommen, diese spezifische Depotenzierung der Kunst hat selbstverständlich eine Berechtigung, nämlich die, dass in der Tat Kunst kein Religionsersatz ist und auch kein Philosophieersatz. Und dennoch, das habe ich mit diesem Begriff des Vorscheinens von Sinn eben versucht anzudeuten, über die jeweilige Gegebenheit hinausweist und Erfahrung von Sinn transportiert. Als ersten den schwachen Institutionalismus. Arthur Danto inzwischen tot. Kunstkritiker als solcher in den USA offenbar ziemlich bekannt und auch Philosoph. Der hat den Begriff der Artwelt geprägt und betont, dass diese Kunstwelt, also die Welt, in der Kunstwerke sind, geprägt und geradezu konstituiert sind von Kunsttheorie. Eine Atmosphäre von Kunsttheorie macht überhaupt erst die Kunstwelt möglich. Also wir haben in der Tat immer schon Vorstellungen von dem, was Kunst ist. Natürlich auch als solche ausgezeichnete Kunstwerke, die wir zur Kenntnis genommen haben. Also es ist jetzt nicht nur der Lektüre von philosophischen Büchern geschuldet, aber der Auswahl bestimmter exemplarischer Kunstwerke, die selber in dieser Weise sozusagen philosophisch orientiert ist, auf die geht es doch zurück. Er schreibt, das Zitat habe ich Wikipedia entnommen, Kunstwerke von anderen Gegenständen oder Dingen zu unterscheiden, ist nicht so einfach, wie etwa Sokrates Praxis als die Kunstwerke als so etwas wie Spiegel zu betrachten. Spiegel des Scheins, Spiegel der Wahrheit, was dann bei Platon ja zu einer sehr kunstfeindlichen Haltung führt, was manchmal vergessen wird. Selbst jemand, der die Sprache kennt, ein Native Speaker, also von innen kennt, hat das nicht einfach, wie man Kunstwerke von anderen Gegenständen unterscheidet. Und heute kann es auch so sein, dass einem gar nicht klar ist, dass man sich auf ästhetischem Terrain, auf ästhetischem Gelände bewegt, ohne dass man eine Kunsttheorie hat, die einem das so klar macht. Ne, man bewegt sich sozusagen in einem Text oder in Betrachtung von optischen Eindrücken und nur eine Kunsttheorie macht einem klar, das ist aber Kunst und das muss als solche rezipiert werden. Und ein Teilgrund dafür liegt in der Tatsache, dass dieses Terrain als solches, dieses Gelände als solches, als künstlerisch konstruiert wird, weil eine bestimmte ästhetische Theorie das so postuliert. Sodass ein Gebrauchswert von Theorien zusätzlich dazu, dass sie es ermöglicht, Kunst von allem anderen zu unterscheiden, auch darin besteht, Kunst als solche überhaupt erst möglich zu machen, weil sie einen Raum des künstlerischen Produkts, und da würde ich dann nochmal daran erinnern, mit Baumgarten des Ästhetischen schafft. Das künstlerische Produkt ist gewissermaßen eine Zuspitzung des Raums des Ästhetischen, der breiter zu fassen ist. Eine klassische Debatte über das Naturschöne, über das Schöne im Alltag, über die schöne Imitation von Kunst, auf die ich ja eben zurückgegriffen habe. Oder da wieder diese Ausstellungsmacherin. Danto vertrat hier nämlich die These, dass Kunstwerke zumindest eine notwendige Bedingung haben, und zwar die, durch Kunsttheorien getragen zu werden. Diese jeweils geschichtlich positionierten Kunsttheorien und das diesen Theorien korrespondierende historisch geordnete Universum der Kunst bilden für Danto die sogenannte Kunstwelt, Art World, die in den Kunstinstitutionen, also Museen, Galerien, Sammlungen, Kunstzeitschriften und so weiter zur Geltung kommt. Also man könnte sich auch einfach in der Bild-Zeitung eine Rubrik Kunstwerk des Tages vorstellen. Und vorstellbar ist das, es ist nicht Praxis. Und das wurde dann eben aus diesen ganzen Kunstinstitutionen heraus ausgewählt, zitiert und herausgehoben. Ausgangspunkt der Kunsttheorie Dantos, sagt Wikipedia, ist die Frage, was macht ein Objekt zum Kunstwerk? Zu deren Beantwortung kreiert er den Begriff Art World, Kunstwelt. In einem späteren Aufsatz bestimmt er die Kunstwelt als einen losen Verbund von Personen, die in einen Diskurs der Gründe eintreten, der den Status von Kunst auf Dinge überträgt. Ein Kunstwerk als solches erlangt erst Zutritt zur Kunstwelt durch eine kunsttheoretische Interpretation. Wobei die Komplikation darin liegt, dass Danto Kunsttheorie als Denken über Kunst fasst. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von Denken über Kunst, die man hier eigentlich unterscheiden müsste. Das Denken über Kunst des Künstlers, und in der Tat, der Künstler geht nicht einfach hin und macht, sondern erstmal denkt er über Kunst und dann macht er. Insofern ist Denken über Kunst konstitutiv für Kunst. Was denn der Kritiker macht, der dieses Kunstwerk betrachtet und würdigt, ist dann reflexives Denken über Kunst, was man von diesem Ersteren unterscheiden müsste. Und ich könnte dem was abgewinnen, dass man sagt, was der Philosoph macht, ist im Prinzip nichts anderes, als was der Kritiker macht. Na, man könnte natürlich auch sagen, der Philosoph setzt dann nochmal eine Reflexionsebene da drauf, aber da muss man immer vorsichtig sein, weil das führt zu problematischen Verselbstständigungen der Philosophie, wenn die Philosophen sagen, na gut, die anderen machen das praktisch, wir durchschauen das, dann sollte man immer misstrauisch werden, weil hier wird dann ein Anspruch formuliert, der selten eingelöst wird. Aber den Unterschied zwischen, sagen wir, dem Denken über Kunst, das einer Kunstpraxis zugrunde liegt, und dem Denken über Kunst, das eine vorliegende Kunstpraxis reflektiert, den Unterschied sollte man schon machen, den macht Danto leider nicht. Kunst ist eine Sache, deren Existenz von Theorien abhängig ist. In dem Sinne der jetzt gerade eingeführten Unterscheidung ist das, glaube ich, gut nachvollziehbar. Aber das sind eben die Theorien, die den Künstler in seiner Praxis leiten, nicht die Theorien, die der Kritiker dann über die Praxis des Künstlers macht. Richtig ist sicherlich, dass es gerade mit der modernen Kunst eine heftige Rückwirkung gibt. Das heißt, das, was Kritiker dann gedacht haben, wird von Künstlern wiederum zur Kenntnis genommen und mindestens in dem Sinne reflektiert, dass die Künstler sagen, aha, jetzt muss man das machen, das ist dann wieder ganz anders. Also die künstlerische Innovation stützt sich darauf, dass die Kritiker die alten Bereiche schon abgearbeitet haben und kann deswegen neue Bereiche identifizieren. Also der Status als Kunstwerk wird einem Objekt zuerkannt, in dem die Interpretation dessen Bezug zu über etwas Sein, Aboutness herstellt. Als Kunstwerk gilt es, weil es als symbolische Ausdrucksform eine Bedeutung verkörpert. Ich glaube, soweit kann man das ganz gut nachvollziehen. Dantos These wurde nach seinen eigenen Erzählungen ausgelöst durch einen Besuch im Jahr 1964 in der New Yorker Stable Gallery, die an der Warhols Brillo-Boxes ausgestellt hatte. Er wertet die Brillo-Box-Ausstellung als ein Schlüsselerlebnis, geeignet, die gesamte Kunsttheorie zu revolutionieren. Warhol und andere Pop-Art-Künstler hatten gezeigt, dass von zwei Gegenständen, die genau gleich aussahen, etwas ein Kunstwerk und das andere keines sein konnte. Dann hat Dante noch zwei sich ergänzende Definitionen vorgeschlagen. Hat Kunst zunächst als verkörperte Bedeutung, das knüpft dann das eben nochmal an, embodied meanings, und im Folgenden auch als schlaflose Träume, wakeful dreams, also als ein anderes Verhältnis zum Realen. Ich glaube, das ist in diesem Traumgedanken transportiert, aber eben ein bewusstes Verhältnis zum Realen, ein Verhältnis, das selber mit Bewusstsein entfaltet und gepflegt wird. Und wenn man jetzt die Diskussion dazu ansieht, das habe ich jetzt der Stanford Encyclopedia of Philosophy entnommen, also etwas ist ein Kunstwerk nur genau dann, wenn es erstens ein, und das wird jetzt interessant, ein Gegenstand, das englische Subject ist hier der Gegenstand, also etwas, worüber es ist, aboutness, hat, about which it projects some attitude, über den es eine Haltung oder einen Gesichtspunkt, eine Perspektive transportiert. In dem Sinne kann es einen Stil haben. Und drittens, vermittels einer rhetorischen Ellipse, das heißt einer rhetorischen Verkürzung, gewöhnlich metaphorischer Art, die das Publikum, die Zuhörerin, dazu bringt, das Ausgelassene, das Fehlende einzufügen und wo das fragliche Werk und seine Interpretation einen kunsthistorischen Kontext aufrufen. Diese vierte Bestimmung verbindet Danto mit den Institutionalisten. Und ist auch kritisiert worden für eine übermäßige Betonung der rhetorischen Elaboration und für die Unmöglichkeit, sie auf Musik anzuwenden. Ich denke, die übermäßige rhetorische Elaboration wird in dem Moment als Kriterium hinfällig, wo stärker betont wird, aber das kann man mit Danto machen, dass es darum geht, neue Bereiche zu erschließen. Da geht es nicht sofort um deren Elaboration, sondern es geht einfach darum, einen neuen Bereich ästhetischer Praxis und Darstellung zu erschließen. Und das Zweite, dass das nicht auf Musik angewendet werden kann. Ich meine, ich bin kein Musikkritiker und von da aus muss ich mich da zurückhalten. Das scheint mir sozusagen ab initio unplausibel. Denn Musik kann man natürlich sagen, wir hören immer noch gerne Bach, aber es ist doch ein Unterschied, ob wir Bach hören oder Schöneberg oder Ravel oder Wagner. Also wir vermögen da schon sozusagen, oder Modern Jazz, wir vermögen da schon unterschiedliche Verhältnisse zu den Musikdarbietungen als solche zu entwickeln und die auch historisch zu relativieren. Also natürlich gibt es sowas wie einen unmittelbaren Enthusiasmus, den ich all diesen Bereichen bereit bin, entgegenzubringen. Aber das hebt die, wenn man so will, institutionalistisch historisierende Einordnung ja nicht auf. Ich höre das sofort, dass Bach eben seiner Epoche angehört. Ich höre das sofort, dass Wagner diesem eigentümlichen Konzept des Gesamtkunstwerks verpflichtet ist. Ich höre das sofort, dass Schönberg in bestimmter Weise aus dieser klassischen Musik durch Disziplin auszubrechen versucht. Also das scheint mir doch, also dass das bei Musik nicht anwendbar ist, scheint mir völlig unplausibel zu sein. Und wie gesagt, ich bin kein Musikkritiker. Demgegenüber haben wir dann den starken Institutionalismus bei George Dickey. Hauptwerke sind hier zitiert. Und ich zitiere jetzt seine Vorschläge, wie Kunst überhaupt bestimmt werden kann. Erstens, ein Künstler ist eine Person, der mit Verständnis und Bewusstsein an der Herstellung eines Kunstwerks beteiligt ist. Zweitens, ein Kunstwerk ist ein künstlich hergestellter Gegenstand, ein Artefakt einer Art, die als solche produziert wird, um einer Öffentlichkeit in der Kunstwelt vorgestellt zu werden. Drittens, eine Öffentlichkeit, ein Publikum, ist eine Menge von Personen, deren Mitglieder in gewissem Grade darauf vorbereitet sind, einen Gegenstand zu begreifen oder zu verstehen, der ihnen vorgestellt wird. Viertens, die Kunstwelt ist die Totalität aller Systeme der Kunstwelt. Es gibt unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche, könnte auch sagen, Sprachspiele der Kunstwelt, und die Kunstwelt umfasst sie alle, auch immer schon die neuesten und noch ganz ungewohnten und noch kaum rezipierten. Und fünftens, das System der Kunstwelt ist ein Rahmen für die Vorstellung und die Präsentation eines Kunstwerks durch einen Künstler an ein Publikum, an der Öffentlichkeit, die zur Kunstwelt gehört. Da wird deutlich, wie zirkulär dieser Institutionalismus ist. Also die verschiedenen Bestimmungen verweisen beständig auf sich zurück, und das wird nicht als Mangel gesehen, sondern gerade als Stärke, diesen Zug zu sehen. Und ich denke, man sollte auch hier vorsichtig sein. Diese sozusagen dieser sich selbst tragende Charakter der Kunstwelt, und ich glaube, dieser Begriff der Kunstwelt als Totalität aller Kunstweltsysteme ist durchaus produktiv, ist in der Tat etwas, von dem man nicht leichtfertig abgehen sollte. Hier nochmal ein Versuch der Definition des Kunstwerks. Erstens, ein Kunstwerk ist ein Artefakt in Bezug auf den einige Personen oder eine Person handelt, in Bezug darauf, dass die Kunstwelt ihm den Status eines Kandidaten zur Würdigung als Kunst verliehen hat. Oder ein Kunstwerk ist ein Artefakt einer Art, die geschaffen wird, um einem Kunstweltpublikum vorgestellt zu werden. Drittens, ein Publikum ist ein... Moment. Ja, das haben wir jetzt gerade schon diskutiert. Entschuldigung. So, und jetzt kann man doch sagen, im Gegensatz zu George Dickey betont Danto mit Nachdruck, dass erst der institutionalisierte Diskurs von Gründen, also Gründen und Gegengründen, also Hinterfragung und Affirmation und nicht eine Ermächtigungselite, wie bei Dickey, einem Objekt den Kunststatus verleiht. Also nicht die internationalen Kunsthändler als solche, die gewissermaßen die großen Agenturen und Auktionen beherrschen, sondern dieser Diskurs von Gründen und Gegengründen, der aber auch von bestimmten Personen getragen wird. Das ist für Danto im Vordergrund. Und legitimes Mitglied der institutionell verfassten Kunstwelt ist dann, wer immer Zugang zu dem Diskurs hat. Ich würde das jetzt nochmal übersetzen, wem es immer gelingt, in diesen Diskurs wirksam einzugreifen. Weil auch hier gilt, was für die Kunstwelt gilt, dass immer Innovation möglich ist. Wir bewegen uns nicht in einem geschlossenen System, sondern in einem System, das sich beständig erweitert. So, ich werde jetzt etwas schneller vorangehen, weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht durch. Um jetzt nochmal zusammenzufassen den Kontrast zwischen Danto und Dickey. Dickey, wird hier nun behauptet, sei selber von einem metaphysischen Standpunkt aus tätig, während, also womit gemeint ist, wahrscheinlich ein theoretizistischer, während Danto empiristisch herangeht. Das wird klar, wenn man Dantos Bedarf dafür sieht, eine institutionelle Theorie der Kunst einzuführen, die auf externe Instanzen sich beruft, wie die Institutionen einer Gesellschaft, ohne die, also Museen, Kunstsammler und so weiter, ohne die man nicht erklären kann, wie etwas, was nicht Kunst ist, zu Kunst wird. Während Dickey diese externen Instanzen nicht benötigt, weil er eine bestimmte Grundhaltung zur Kunst postuliert, die dann konstitutiv für Kunst wird, die nicht externe Instanzen braucht. Das heißt, es ist nur ein formeller Akt, ein Kunstobjekt ins Museum zu bringen. Schon indem ich mich ihm gegenüber als einem Kunstobjekt verhalte, bringe ich es in den Status, wenn man so will, des potenziell musealen Objekts. Ich kann es auch nach Hause bringen und ich kann es dort genauso behandeln, als ich es im Museum behandeln würde. Und diese beiden Theorien von Dante und Dickey werden hier jetzt in Bezug gesetzt mit der auf der einen Seite der Bedeutungsanalyse Wittgensteins und seiner Nachfolger und mit der anderen Seite den Idealisten, die den freien Willen in der Schaffung und in der Wahl der Kunst betonen. Und das, denke ich, muss jetzt hier genügen. Dem Institutionalismus nahe verwandt ist ein Historismus in der Definition oder Bestimmung von Kunst. Es gibt verschiedene historisierende oder historische Definitionen. Alle sind induktive Definitionen, das heißt Definitionen, die durch das Vorzeigen von Beispielen und Gegenbeispielen in möglichst großer Zahl generiert werden. Sie behaupten, dass bestimmte Gegenstände bedingungslos zu der Menge von Kunstgegenständen, Artworks, gehören, während andere das behaupten, dass Kunstgegenstände sind, weil sie in einer entsprechenden Beziehung zur Kunstwelt stehen. Die bekannteste Version ist von Levinson, dass ein Kunstwerk etwas ist, ein Ding ist, das ernsthaft daraufhin angelegt worden ist in seiner Produktion, dass es vorher existierende Kunstwerke sozusagen verlängert oder die Art und Weise aufgreift, wie sie als Kunstwerke betrachtet worden sind. Eine zweite Version, der historische Funktionalismus, behauptet, dass ein Gegenstand, ein Kunstwerk zur Zeit T ist, wenn T nicht früher ist als die Zeit, zu der der Gegenstand produziert worden ist, und zwar genau dann, nur dann, wenn es in einer der zentralen Kunstformen zum Zeitpunkt T produziert worden ist und mit der Intention produziert worden ist, eine Funktion zu erfüllen, die Kunst zum Zeitpunkt T erfüllt. Eine dritte Version, historischer Narrativismus, gibt es in verschiedenen Varianten. Auf der einen Seite ist es eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung für die Identifizierung eines Kandidaten als Kunstwerk, dass man eine wahre historische Erzählung konstruieren kann, der gemäß dieser Kandidat, also dieser Gegenstand, der so klassifiziert werden soll, von einem Künstler geschaffen worden ist, in einem künstlerischen Kontext und mit einer anerkannten und lebendigen künstlerischen Motivation. Und weil er so hergestellt worden ist, es wenigstens einem anderen anerkannten Kunstwerk ähnlich ist. Sie sehen, wir werden hier sehr formalistisch. Diese Definitionen sind in anderer Weise zirkulär, nämlich in der Weise zirkulär, dass sie auf die faktische historische Existenz bzw. historische Anerkennung abheben und die gewissermaßen nach allen Seiten ausbreiten. Demgegenüber komme ich jetzt auf Hermann Lübbes Beitrag, Kunst als trivialisierter Fortschritt, wobei ich denke, das ist bei ihm historisch und institutionell konstituiert. Erstmal die These. Erstens, der künstlerische Fortschritt erzwingt Musealisierung und über die Musealisierung, Historisierung und Ästhetisierung der Kunst. Zweitens, die Musealisierung der Kunst evoziert Museumskunst. Drittens, die historisierungsreaktive Kunst des Künstlerischen, Antihistorismus, das die ist da falsch, wird ihrerseits historisiert. Die von der Fortschrittsdynamik bewirkte, also viertens, die von der Fortschrittsdynamik bewirkte Überforderung des kunsthistorischen Sinns setzt Eklektizismen frei. Fünftens, die Desorientierungsfolgen des künstlerischen Fortschritts begünstigen Klassizismus-Renaissance. Also das ist ja jetzt eine These über die Dynamik der modernen Kunst seit der Neuzeit und durchaus in die Postmoderne hinein. Das heißt, die Museumsstürmerinnen werden immer wieder selber zu Museumsgründerinnen und Trägerinnen. Das ist die These, die jetzt in der Tat anklingt an sowohl Dento als an Dicky, aber die ist gleichzeitig eben in eine Vorstellung über Geschichte integriert, nämlich eine Vorstellung, wie man sich der Forderung des historischen Fortschritts entledigen kann, nämlich durch Trivialisierung. Ich komme darauf noch näher. Das habe ich jetzt, will ich nur, die museumsstürmerische Avantgarde findet eben irgendwann und auch einmal ihre Kunstwerke in den Ausstellungshallen wieder. Zitat von Lübbe: Den Fortschritt in der Kunst gibt es, aber ist im eingangs erläuterten Sinne trivialisiert, das heißt Verbindlichkeiten, die sich aus vermeintlichen Zielen des Fortschritts ergeben, sind ihm nicht abzugewinnen. Und hier, denke ich, muss man allerdings jetzt nochmal ganz deutlich unterscheiden zwischen ästhetischer und politischer Verbindlichkeit. Dass tatsächlich etwas sozusagen bestandhaft und auch über Kritik hinweg sich als ästhetisch gültig erweist, was ja durchaus auch etwas wäre, was Verbindlichkeit nach sich ziehen würde, allerdings ästhetische Verbindlichkeit, bedeutet nicht, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das klarzumachen, und das versucht Lübbe hier, oder auf dessen Verwischung kann man auch sagen, reagiert Lübbe hier, indem er sie fortsetzt. Demgegenüber muss man deutlich machen, dass zum Beispiel diese ästhetische Verbindlichkeit, wenn man sie dann anerkennen würde, wofür ich doch plädieren möchte, nicht heißt, dass hier jetzt schon politische oder auch ethische Verbindlichkeit damit gewonnen wäre. Also die Vorstellung, dass gewissermaßen, es gibt die bekannte Anekdote über eine Theaterausführung in der Sowjetunion 1917 oder 18, wo auf der Bühne dargestellt wird, wie die aufständischen Arbeiter von den aufständischen Soldaten bewaffnet werden und wie bei der Austeilung der Flinten dann auch noch das Publikum seine Flinten abbekommt. Also diese sozusagen revolutionäre Integration von Kunstdarstellung und politischer Mobilisierung, die in dieser Anekdote enthalten ist, das ist eine absolute Ausnahmesituation und auch dort sind die ja nicht hinterher mit den Flinten losgegangen und haben auf irgendwas geschossen, sondern haben ganz brav die Flinten wieder abgegeben. Dieser Überstieg, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ästhetische Verbindlichkeit ist eine Sache und da muss man jetzt auch nicht sagen, ästhetische Verbindlichkeit im Sinne von Klassizität, one best way. Es kann durchaus unterschiedliche ästhetische Verbindlichkeiten geben, die dann überhaupt erst sozusagen das Konzert der Gegenwart ergeben, durchaus mit heftigen, schrillen Tönen und Antagonismen. Aber ganz wichtig, daraus folgt eben nicht, dass man dann wirklich die Flinten in die Hand nimmt und die nächste Barrikade stürmt. Also dass es dann in politische Verbindlichkeit einfach umschlägt. Die Frage der Übersetzung und des Zusammenhangs gibt es natürlich. Die will ich auch nicht jetzt negieren. Aber diese naive Vorstellung, sozusagen das perfekte revolutionäre Theater schlägt dann um in die wirkliche Revolutionalisierung des Publikums. So Gedanken gibt es gelegentlich beim frühen Bertolt, also beim Bertolt Brecht der frühen 30er Jahre. Diesem Gedanken, glaube ich, muss man tatsächlich eine gewisse Skepsis entgegenbringen. Allerdings muss man Brecht auch zugutehalten, er sieht das ja als Problem, an dem er arbeitet. Also es ist nicht so, dass Brecht da als Naivling dasteht, sondern er versucht, hier eine Brücke zu konstruieren über eine Differenz, die ihm sehr klar ist. Und ich denke, man muss heute vielleicht auch die Brückenkonstruktion nochmal problematisieren, das Projekt als solche. Dennoch sollte man damit nicht die Frage des Zusammenhangs aufgeben. Aber vielleicht kann man den Zusammenhang ja komplexer konstruieren, sodass es eben nicht bedeutet, dass die Rezeption eines revolutionären Kunstwerks dann authentisch nur durch die revolutionäre Praxis oder das Umschlagen in revolutionäre Praxis erfolgen kann, sondern man kann vielleicht sagen, diese ästhetische Reproduktion des Gedankens der Befreiung, würde ich das mal in meine radikale Philosophie übersetzen, hat ihre eigene Bedeutung und hat auch ihre eigene Bedeutung über den Moment der Revolution hinaus. Denn auch in der befreiten Gesellschaft ist diese ästhetische Praxis der Befreiung immer wieder notwendig und relevant. Aber die Übersetzung in tatsächliche revolutionäre, umstürzende, umwerfende Praxis ist eine eigenständige Aufgabe, die in keiner Weise irgendwie nebenher von der ästhetischen Praxis gelöst werden kann. So würde ich da gegenwärtig versuchen heranzugehen. Von hier aus nochmal zurück zu Lübbe. Lübbes Begriff Trivialisierung des Fortschritts bezieht sich auf Karl Popper, indem er die These formuliert, der nicht triviale Fortschrittsbegriff der Tradition, also der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts, sei durch seine praktischen Konsequenzen im Terror des 20. Jahrhunderts desavouiert. Mit anderen Worten, um das zuzuspitzen, so ist das ja gefasst worden, der Gedanke einer Befreiung aus Herrschaftsverhältnissen als solcher impliziert bereits die Bereitschaft zur Schaffung von oder Unterwerfung unter totalitäre Herrschaftsverhältnisse. Also die Antitotalitarismus-These steht hier dahinter. Und ich denke, diese These ist so einfach falsch. Natürlich muss man darauf achten, dass Praktiken der Befreiung, um wieder Brecht zu sagen, nicht die Fratze der Verhältnisse annehmen, von denen wir uns befreien wollen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und natürlich etwa die Anwendung von Gewalt hat immer wieder eine Dynamik der Selbstreproduktion. Von da aus ist die Theorie revolutionärer Gewalt eine schwierige Theorie. Ich denke nicht, dass es sozusagen nun einfach damit erledigt ist. Schwierig ist vieles im Leben. Aber man muss da schon sich ernsthaft mit diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Engführung von ästhetischer und politischer Praxis aufgibt. In dem Moment, wo ästhetische und politische Praxis gewissermaßen als unmittelbar ineinander überschlagend definiert werden, ist, glaube ich, diese reflexive Selbstkontrolle politischer Praxis gar nicht mehr leistbar. Also bei ästhetischer Praxis ist das machbar. Ästhetische Praxis kann enthusiastisch, unkontrolliert, ausbruchhaft und ähnliches sein. Das tut ihr keinen Abbruch. Aber politische Praxis darf das nicht. Und von da aus, also das wäre jetzt sozusagen mein naheliegendes Argument, mein nächstliegendes Argument, politische Praxis tatsächlich mit der Erfordernis eines höheren Grades an Reflexivität und Selbstkontrolle und auch Selbstbegrenzung zu konfrontieren, als das für ästhetische Praxis erforderlich ist. Das setzt aber voraus, dass man die Praktiken, Praxisfelder getrennt hält. Also unter diesen Voraussetzungen, denke ich, kann man zeigen, dass die von Lübbe gemachte These ein substanzieller Fortschrittsbegriff. Und ich erinnere daran, das hat der Dennis Meder in seiner Dissertation zum Fortschritt bei Marx gezeigt, dass es keineswegs so ist, dass man jetzt unter den gegenwärtigen herrschaftlich-antagonistischen Verhältnissen an einem linearen Fortschrittsbegriff festhalten kann, sondern Marx hat in seiner Auseinandersetzung mit Proudhon den Begriff des Fortschritts im Gegensatz geprägt. Also der Fortschritt, der sowohl die Momente der Befreiung als auch die Momente der Unterjochung und Zerstörung vorantreibt. Und indem man sich dann sozusagen selektiv auf der richtigen Seite verhalten muss und nicht etwa auf die Dynamik des Prozesses als solchen hoffen kann. Und ich glaube, damit, mit diesem Begriff des Fortschritts im Gegensatz, haben wir eine ganz andere Grundlage, über das Verhältnis von Fortschritt und Kunst nachzudenken. Denn auch, das gilt auch für die Kunst. Auch die Kunst ist von Gegensätzen und Antagonismen durchzogen. Auch die Kunst ist ein Feld des Kampfes. Nicht nur zwischen Kitsch und Kunst, sondern auch zwischen unterschiedlichen Konzeptionen künstlerischer Praxis. Das heißt, die Beziehung und die Bezugnahme auf Ernst Gombrichs Untersuchung über Kunst und Fortschritt, der würde ich entgegentreten, indem ich betone, wie stark diese wahrheitspolitische Neutralisierung der Kunst tatsächlich in unser Verständnis von Kunst eingreift. Also zu sagen, in der Kunst werden keine wichtigen Wahrheiten und auch für unser Leben wichtigen Wahrheiten transportiert, sondern das ist alles aus der, ich zitiere, ästhetischen Distanz zu betrachten. Das muss alles als neutral definiert werden. Ich glaube, das kann man so nicht akzeptieren. Und das muss man in der Tat dann aber konkret überwinden. Die wahrheitspolitische Neutralisierung der Kunst ist aus guten Gründen so plausibel. Also wir können nicht demgegenüber zurück zur Proletkunst der frühen 1920er Jahre und wir können nicht einmal zurück zu der sozusagen reflektierteren Version, die Brecht in den 1930er Jahren entwickelt hat. Das heißt, wir müssen die Frage der Dimension von Befreiung in der ästhetischen Praxis und der wirklichen Praxis von Befreiung in politischen Auseinandersetzungen viel schärfer und deutlicher voneinander differenzieren. Aber nicht, indem wir diesen Bezug kappen, sondern indem wir uns fragen, was kann ästhetische Befreiung, ich würde zwei Gesichtspunkte hier nennen, als Motivator und als Probehandeln für politische Befreiung leisten, In dem Sinne bleibt für mich die Aufgabe einer engagierten Kunst, was ja nicht selbstverständlich ist und was mit diesem Gedanken der ästhetischen, der Neutralisierung des und Trivialisierung des Fortschritts in der Kunst, glaube ich, nicht vereinbar ist. Und ich denke, hiermit haben wir jetzt bei Hermann Lübbe, ein reaktionärer Sozialdemokrat, ein sozialdemokratischer Schmidtianer, also Karl Schmidtianer, deutlich herauslesen können, dass diese wahrheitspolitische Neutralisierung der Kunst den Kernpunkt des neueren ästhetischen Institutionalismus, hart oder weich, und auch des ästhetischen Historismus ausmacht. Die Frage ist daher zu entwickeln, ob und wie wir die wahrheitspolitische Relevanz von Kunst neu denken können, ohne in eine wahrheitspolitische Instrumentalisierung zu verfallen. Und ohne Politisierung in der Kunst als eine solche Instrumentalisierung zu denken. Ich fürchte, jetzt bin ich am Ende meines Lateins, aber ich habe noch 3 Minuten, also Sie können noch eine Frage stellen.